Ich bin ja ein Vertreter davon, dass man auf Gott hören soll. Und ich glaube, ihr seid das auch. Und die Sache ist halt die, ich habe mit dem Ulf ein bisschen gequatscht und so weiter, und wir haben gesagt, hey, es wäre cool, wenn wir die Heilig-Geist-Reihe dann weitermachen, nach den Ferien weitermachen. Einfach nur, damit wir dann alle zusammen da hören, weil wir glauben, das ist wichtig für die gesamte Gemeinde. So, das ist das eine. So, ne? Das ist aber nicht das, was ich von Gott gehört habe, sondern das ist das, wo ich sage, okay, ich möchte, dass so viele wie möglich was von den Gaben hören. Ulf hat ja schon damit angefangen, und so viele wie möglich anfangen, darin praktisch zu werden. So, deswegen machen wir einen kurzen Break hier. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wo ich jetzt allerdings sage, ich bin Freund davon, auf Jesus zu hören, ist einfach nur, dass er mir gerade mein Predigtkonzept über den Haufen geworfen hat und ich was anderes sagen soll, was mich nämlich gerade beschäftigt. Und ich finde das eigentlich gar nicht, ich finde das eigentlich ganz schön spannend gerade. Deswegen vergebt mir, wenn ich nicht sofort die Bibelstellen immer finde dazu und so weiter. Ich werde sie suchen parallel und euch dazu dann sagen. Onkel Google wird mir helfen. So, was, wo das steht, weil der Wortlaut ist klar, bloß dann, damit ihr das zu Hause prüfen könnt und so weiter. Das ist wichtig. Genau, was hat Gott auf mein Herz gelegt? Und zwar folgendes. Wir haben gute Freunde, die wohnen in Gevelsberg. Genau, Gevelsberg. Und wir waren zu denen zu Besuch und hatten eine gute Zeit zusammen. Das ist schon ein paar, bestimmt schon 1,5 Monate, 2 Monate her oder so. Und hatten eine gute Zeit zusammen und haben viel gequatscht, gut gegessen, wie man das heute macht, wenn man zusammenkommt, und haben dann zusammen gebetet. Und ich dachte, ich kenne das halt manchmal so, man sitzt so mit Freunden zusammen. Wisst ihr was? Ich setze mich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt Lust zu sitzen. Was soll das? Ne? Was soll das? Vielleicht, so, genau. Ich hole mir einfach mal einen Stuhl. So, ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen. So, perfekt. So, und zwar war ich zusammen mit diesen Freunden. Und ich kenne das halt so, wenn man dann sagt, okay, lass uns beten und so weiter. Dann betet jeder einmal und dann ist gut. So, ne? Macht man nicht mit Absicht, aber es ist halt so, es ist halt manchmal so. Aber diese Gebetszeit ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dann, weil irgendwie war da was. Und viel Ermutigung, viel Zuspruch, viel Reden Gottes und so weiter. Das macht richtig Spaß, wenn das so ist. Und in dieser Zeit hat mir Gott so 3 Punkte so gehighlightet. Und die möchte ich heute mit euch teilen, weil die beschäftigen mich seitdem schon. 3 Punkte, wo ich gedacht habe, okay, ich denke mal, jeder von uns hat schon mal mit älteren Leuten gesprochen, die früher mal in einer Zeit waren, wo Gottesdienste ziemlich heftig waren, und zwar positiv heftig waren, die schon mal davon gehört haben, wie das denn so war in der Zeit, wo viele, viele Menschen vielleicht zum Glauben gekommen sind, wo vielleicht bei einigen von uns unsere Eltern vielleicht zum Glauben gekommen sind oder so. Ich glaube, ich schaue in ganz viele Gesichter gerade, wo ich weiß, dass ihr euch bekehrt habt und eure Eltern noch nicht bekehrt waren. Das sehe ich auch hier. Aber einfach mal so, ne, dieses Denken, so meine Großelterngeneration und so, ne, und was auch letzten Endes auf meine Eltern und so weiter übergeschwappt ist. Und sie haben zum Teil etwas erlebt, was wir heutzutage als Erweckung bezeichnen würden, wo viel passiert ist, wo nicht alles immer gesund war, so, ne, also wo viel Druck und Stress auch mitgegangen ist, aber auf jeden Fall ist da etwas mitgegangen, wo sie eine große Erwartung haben an Gottes Wirken und Handeln an Menschen. Und Gott highlightete mir so 3 Punkte, die ich bei jedem einzelnen dieser Leute höre. Und diese 3 Punkte möchte ich mit euch anschauen. Er zeigte mir zum einen, und das ist das, womit ich jetzt anfangen möchte, und da weiß ich sogar, wo die Bibelstelle dazu steht, damit ich das belegen kann. Das erste, was ich bei jedem dieser Leute sehe, ist die Liebe zum Wort Gottes. Also eine absolute Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel. Ich möchte mit euch kurz in Psalm 119 reinschauen. Und ihr könnt euch vielleicht denken, wenn ihr das schon mal gelesen habt. Na, das ist ja falsch hier. Ja, so, ne, wie gesagt, tut mir leid, ich habe das jetzt, ist ziemlich spontan, aber ich habe so das hat mich nicht losgelassen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. So, weil ich kann ja nicht zu euch immer sagen, ihr sollt auf Gott hören, dann mache ich selber nicht. So, okay, ihr wisst, das sind ganz viele Verse und ich dachte, ich hätte den hier irgendwo markiert, deswegen gucke ich doch nochmal nach.
Und zwar steht da, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Okay, habt ihr schon mal gehört? Genau, ich gucke noch mal kurz nach dem Vers. Vers 105. Für alle, die es noch nicht wussten, Psalm 119 ist das längste Kapitel der Bibel. Man braucht gut 20 Minuten, das durchzulesen, wenn man das konzentriert durchliest. Wenn du Schnellleser bist, kriegst du es auch in unter 2 Minuten hin. Aber so, 20 Minuten. Und Vers 105. So, ja, also das, ihr merkt Verse. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich finde, das ist so interessant. Das beinhaltet eigentlich genau diesen Gedanken, dass diese Liebe zum Wort Gottes. Warum? Weil es meines Fußes Leuchte ist. Wenn ich im Dunkeln spazieren gehe, dann ist es dunkel. Und es macht schon Sinn, irgendwie eine Lichtquelle zu haben, damit ich nicht irgendwo hintrete, wo ich nicht hintreten möchte. Ich hatte neulich mal diese Begegnung gehabt, dass ich im Dunkeln gelaufen bin und keine Lichtquelle dabei hatte. Und eigentlich war, also es waren so ein paar Lichtquellen in der Ferne und so, aber genau da, wo ich lang lief, lief es nicht, war kein Licht. Und ich bin auf irgendwas getreten. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt Licht gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Auch nicht für das, worauf ich getreten bin. Ich hoffe, es war nichts Lebendiges gewesen. Das war so. Okay, also eine Liebe zum Wort Gottes. Dieses Verständnis zu haben, ich brauche das Wort Gottes, damit ich sehen kann, wo der Weg hingeht. Damit ich weiß, was auf Gottes Herz ist. Damit ich weiß, was er von mir will, aber auch, wie er die Welt sieht. So, ich habe das Gefühl, und das haben wir ich habe vorher mit Beate und Martin gesprochen und so weiter, es gibt so Fundamente, die wackeln gerade richtig. Und eines dieser Sachen ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist manchmal für manche Leute mehr ein guter Ratgeber als Wort Gottes. Es ist mehr ein netter Hinweis, wie du ein guter Mensch sein könntest, als dass es lebensverändernd ist und eine Richtung in unser Leben anzeigt. Und ich weiß einfach ganz genau, dass das, wenn dieses Fundament wackelt in unserem Leben, dann wackelt unser ganzer Glaube. Das heißt, ich glaube schon, dass wir wachsen dürfen. Ich glaube, dass wir lernen dürfen und das werden wir bis zum Ende unseres Lebens machen. Aber wenn wir daran zweifeln, an Wort Gottes, wenn wir sagen, okay, ist das überhaupt Gottes Wort, dann wackelt unser ganzes Glaubensleben. So, ne? Das heißt, es gibt immer wieder Bibelstellen, die werden uns herausfordern, oder? Die werden uns herausfordern und die werden uns ein bisschen an die Gurgel gehen und sagen, okay, hey, hier, lebt das mal. Und wir werden immer wieder denken, okay, wie schaffe ich das? Denn ja, allein durch Gottes Kraft werden wir das schaffen. Aber manchmal sind wir dann dabei, Sachen zu relativieren, anstatt zu sagen, okay, ich möchte es in meinem Leben aktivieren, ich möchte es sehen in meinem Leben, anstatt ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, das ist das, was du für mich siehst, ich bete darum, dass du mir die Kraft gibst, das zu leben. Und er möchte ja das, dass wir diese Kraft leben, dass wir in dieser Kraft leben. Wir lesen unsere Bibel manchmal, also wenn wir unsere Bibel lesen überhaupt, das ist tatsächlich so, so müssen wir heute in Gemeinden sprechen. Wenn wir unsere Bibel lesen, wie lesen wir sie dann? Und ich möchte dich ermutigen, dass deine Bibellesezeit eine Priorität wird in deinem Leben. Dass es etwas ist, was für dich wirklich eine Priorität ist, wo du sagst, okay, ich möchte eintauchen in das Wort Gottes. Und dieses einfache, ey, ich bete, Heiliger Geist, zeig mir, was du mir sagen möchtest heute Morgen oder wann auch immer du deine Bibel liest. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Punkte, wo wir fit sind und so. Ne? Wenn du morgens nicht so fit bist, dann bist du vielleicht abends eher fit. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der nachmittags fit ist. Da habe ich immer mein Tief. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da kann ich nicht lesen, da schlafe ich ein. Aber morgens kann ich super lesen und ich nehme meine Bibel und ich lese und ich versuche, das zu verinnerlichen und zu verstehen. Und in manchen Punkten bin ich auch manchmal unkonzentriert, dann habe ich nichts davon. Aber sich da wirklich bewusst zu machen und zu sagen, ich schaue jetzt hier rein, was hast du mir zu sagen, Gott? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel gelesen und gesagt, ich höre nicht auf, meine Bibel zu lesen, bis Gott zu mir gesprochen hat. ich stelle diese Frage und ich muss mir die Frage selber stellen, weil ich es nicht genau sagen kann. Es gibt aber immer wieder Punkte in der Bibel, die mein Leben angesprochen haben und die Veränderungsprozesse angestoßen haben. Und es ist so, dass das einfach eine Priorität in unserem Leben sein soll, damit wir unseres Fußes Leuchte haben, ein Licht auf meinem Weg, eine Richtungsanzeigung in meinem Leben. Wir wissen, dieser Lichtkegel, den wir bei uns haben, der zeigt immer nur einen gewissen Umfang. Und danach sehen wir wieder nicht weiter. Aber so ist es, dass unser Glaube auch Schritt für Schritt für Schritt irgendwie sichtbarer, erklärbarer wird, wie auch immer. Und das Wort Gottes will uns dieses Fundament sein in diesem Ganzen. Ich glaube, dass wir wieder neu entdecken dürfen für uns als Christen eine Liebe zum Wort Gottes. So, und nicht daran zu zweifeln, dass es von Gott gegeben ist. Weil wir sind schnell dabei. Ich müsste jetzt komplett was Theologisches hier erklären, was ich natürlich in der Art und Weise, wie ich jetzt gerade hier vorbereitet bin auf diese Predigt, ja, nicht machen kann, so, ne. Aber es gibt etwas mit der Überlieferungstradition, der Bibeltext und so weiter, wo man sagen kann, okay, die Bibeltexte, wie wir sie heute haben, waren halt vor über 1000 Jahren genauso. So, die sind gut überliefert worden mündlich. Nur, ich kann euch jetzt die Details und die Quellen jetzt noch nicht sagen. So, ne? Das kann ich gerne nachreichen irgendwann. Aber Fakt ist, dass genau dieses, ich hatte mal ein Gespräch, das ist gar nicht so lange her, wo ich mit jemandem sprach und ich bin halt so, dass ich dann irgendwie manchmal auch Sachen voraussetze, das ist auch nicht immer gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Wort Gottes sagt das ja. Irgendwas, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber ich meinte, aber das Wort Gottes sagt das ja. Und dann meinte mein Gegenüber, Es ist interessant. Du sagst immer wieder das Wort Gottes. So, ne? Okay, was ist daran interessant? So, weil ich hatte mit einem gläubigen Menschen gesprochen. Der meinte, ich glaube nicht, dass es das Wort Gottes ist. Und ich dachte, okay, warum nicht? Warum nicht? Der meinte, ja, ich glaube eher, das sind Glaubensberichte von Menschen. Und genauso ist das, aber Gottes Wort ist das, was er direkt zu mir spricht. Und ich dachte mir, okay, das ist eine, also zu 50% gebe ich ihm recht, dass es auch Gottes Wort ist, was er zu uns spricht. Aber ich glaube, dass das geschriebene Wort Gottes, was wir haben, unsere Bibel, der Maßstab dafür ist, dass das, was er zu uns spricht, ob das sich trägt oder nicht trägt. Ob das unseren Glauben stärkt oder nicht stärkt. So, ich glaube wirklich, dass wir in dieses hineinkommen müssen zu verstehen, Wort Gottes, es ist sein gesprochenes Wort. Wenn, ich sage das immer wieder gerne und ihr habt es auch schon mal gehört, wenn ihr schon lange nicht mehr Gottes Reden in eurem Leben gehört habt, dann schlagt sein Wort auf, weil es ist sein Wort für dich. Und er will durch sein Wort zu dir sprechen. Er möchte dich dadurch aufbauen, er möchte dir Berufung zusprechen, er möchte dir zeigen, was in deinem Leben gut ist und was du gerne weiter ausbauen darf. Er möchte dir aber auch zeigen, wo noch was ausbaufähig ist. So, ne? Es ist das Wort Gottes für uns noch eine Autorität? Ja oder nein? Und das Begriff Autorität macht schon manchmal Angst. So, ne? Aber ist das Wort Gottes Autorität in unserem Leben? Sagen wir, okay, ich stelle mich auf dein Wort, das ist das Fundament, auf dem ich bin, und ich möchte darin wachsen und darin stark werden. Das ist also das Erste, was ich bei jedem Menschen sehe oder mit dem ich gesprochen habe, der schon mal Erweckung erlebt hat, war das ein Punkt, zu sagen, die haben eine unheimliche Liebe fürs Wort Gottes. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der war nicht immer einfach. So, ne? War nicht immer einfach, das gibt's ja manchmal so. Ne? Die sind dann zwar süß und nett auf der einen Seite, und manchmal haben sie dann auch manchmal so schrullige Eigenschaften. So, ne? Habe ich ja auch. So, wer hat das nicht so? Ne? Und er erzählte mir oft immer wieder dasselbe im Übrigen. Er erzählte mir, hey, ich habe das Wort Gottes in den letzten 10 Jahren 5-mal durchgelesen, von vorne bis hinten. Ich dachte mir, krass, ja, Wahnsinn. So, ne? Und er meinte, und ich entdecke immer wieder Neues. Ich entdecke immer wieder irgendetwas, was Gott in mein Leben spricht und so. Und ich glaube, einige von uns können diese Erfahrung teilen. Manche von uns können sagen, ja, so haben wir das auch erlebt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, lies deine Bibel. Ja, lies deine Bibel. Sei darin verwurzelt. Lern Sachen auswendig daraus.
Nimm es mit in deine Woche und schau, okay Gott, was ist das, was du mir heute zu sagen hast? Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, den ich immer wieder sehe, wenn ich mit solchen Leuten spreche und was Gott mir da gehighlightet hat, war, dass sie immer in Erwartung waren, dass Gott etwas tun möchte, dass Gott etwas, ne, dass Gott etwas Übernatürliches tun möchte, wie auch immer. Ich habe jetzt keine gute Bibelstelle dazu, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt oder sowas dazu, aber ich glaube, dass wir immer damit rechnen dürfen, dass Gott etwas tun will. Und wenn wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind, dann geht es nicht nur darum, was möchte Gott am Sonntag tun, wenn ich im Gottesdienst bin, sondern dann geht es darum, was möchte Gott tun, wenn ich in meinem Alltag bin. Da gibt es eine Menge, was er tun will. So, er möchte uns ja gebrauchen. Er möchte, dass wir Licht und Salz dieser Welt sind. Er möchte, dass wir unser Licht scheinen lassen in der Welt und so weiter. Aber warum möchte er das? Weil er etwas tun will. Warum kommen Menschen zum Glauben? Weil jemand anderes was von Jesus erzählt. So, ne? Er möchte uns dazu gebrauchen. Warum werden Kranke gesund? Weil jemand für die Kranken betet. Warum werden Leute ermutigt oder überführt durch prophetische Worte? Weil jemand das prophetische Wort weitergibt. Das heißt also, Gott möchte mit uns eine Partnerschaft haben und wir dürfen immer damit rechnen, die ganze Zeit damit rechnen, dass Gott etwas tun will. Und dass er uns dazu gebrauchen möchte, das zu leben. Das heißt also, wenn ich mit diesen Menschen spreche, die immer in der Erwartung sind, dass Gott etwas tun will, dann weiß ich auch, die haben ein krasses Gebetsleben. Die verbringen ihr Leben auf den Knien und beten dafür, dass Gott etwas tut. Dass Gott etwas tut. Ich habe neulich mal die Geschichte gehört von einem Mann, der auf einer Bibelschule war und in dieser Bibelschule unterwegs war mit seinen Schülern und sie haben das Haus von John Wesley besichtigt. In England. John Wesley war ein großer Prediger, ich glaube 1700 irgendwas, glaube ich, ne, Johannes? Stimmt das? Okay, er weiß es auch nicht. ist immer mein Joker, der Johannes, bei den Sachen. Genau. Wie bitte? 1772. Na guck, Irene. Ja. 1772 für die Aufnahme. Ist er nach Amerika. Okay, genau. Und er hat vorher schon in England stark gewirkt und hat auch dort gewohnt. Und sie haben dieses Haus besichtigt. Und dann kamen sie in sein Schlafzimmer und besichtigten das Schlafzimmer. Und da war ein Teppich vor seinem Bett. Und in diesem Teppich waren zwei Löcher nebeneinander. Komplett durchgerubbelt und sonst was alles. So. Und dann hatten die gefragt, hey, was ist das denn hier? Und der die Führung machte, meinte, das ist der Ort, wo John Wesley immer wieder für Erweckung gebetet hat. Dafür, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, hat er dort immer gebetet. Er hat immer auf derselben Stelle seines Teppichs gekniet, dass er komplett durchgescheuert war und für mehrere Stunden vor Gott gewesen und gebetet. Und ich denke mir, wow, das ist krass, das ist eine Leidenschaft. Und jetzt ging diese Bibelschulklasse damit rum und so weiter, hat sich jetzt noch alles angeguckt und dann saßen sie im Bus und dann hat einer gefehlt. Ist immer ganz schön für Lehrer, wenn einer fehlt, glaube ich so. Also haben sie gesagt, gut, wir müssen ihn suchen. Und sie gehen und suchen diese Person und finden ihn letzten Endes dort knien, wo Wesley gekniet hat und haben gehört, wie er gebetet für eine Erweckung, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dieser Mann war Billy Graham, für viele ein Begriff, der hat massig Leute zu Jesus geführt danach und so und diese Leidenschaft war da. Immer mit diesem Bewusstsein, Gott, du willst etwas tun, du willst etwas bewegen. Und ich finde halt, das ist halt etwas, wenn wir davon erzählen, was wir mit Gott erleben, wenn wir erzählen davon, was Gott in unserem Leben tut, dann wird sich etwas, also das wird nicht nur mich begeistern, wenn Gott mich gebraucht, sondern es wird auch euch begeistern, wenn ihr Geschichten hört. Und genauso ist es, wenn ihr was mit Jesus erlebt und diese Geschichten erzählt, dann begeistert mich das. So, ne? Und wir können uns gegenseitig hier anstecken und anfeuern und sagen, hey, wir rechnen die ganze Zeit damit, dass Gott etwas tun will. Ob das jetzt im Gottesdienst ist, ob das bei der Arbeit ist, ob das, wenn ich kurz spazieren bin oder was auch immer ist. Ich rechne damit, dass Gott etwas tun will. Ich rechne damit, dass ich seine
Stimme hören kann. Ich rechne damit, wenn ich bete, dass er mir sagt, wohin ich gehen soll. Wir erinnern uns an den Philippus, der den Kämmerer von Äthiopien begegnete in der Apostelgeschichte. So, der einfach nur zu irgendeiner Straße hingehen sollte. Das war, was Gott gesagt hat. Und er geht dahin und begegnet ihn. Es ist einfach dieses Rechnen damit. Gott, du willst etwas tun. Du willst etwas machen und ich möchte mich gebrauchen lassen dafür. Und wir gehen in unseren Alltag manchmal so unbekümmert rein, dass wir irgendwie denken, ja, so vielleicht haben wir manchmal einen Gedanken an Gott, vielleicht beten wir auch, wenn wir unterwegs sind, aber sind wir aufmerksam, wen Gott uns manchmal highlightet, wo Gott manchmal sagt, okay, hier kannst du vielleicht für jemanden beten. Dieses bekannte Beispiel, was wir auch schon ganz oft gehört haben, dieses jemand erzählt dir, dass er krank ist und wir sagen, es tut mir leid, anstelle, dass wir sagen, komm, lass uns zusammen beten. So, ne? Das ist ein einfacher Schritt, den man machen kann, wo wir damit rechnen, dass Gott etwas ändern kann. Und das geht in jedem Bereich unseres Lebens. So, wenn du lange Zeit mit irgendetwas kämpfst in deinem Leben, sei das mit Selbstzweifeln, sei das mit einer Sünde oder was auch immer, rechne damit, dass Gottes Kraft das ändern kann in deinem Leben. Ich weiß nicht, wohin Gott uns führen will als gesamte Gemeinde in diesem Punkt, aber ich glaube, dass ein wichtiger Punkt dafür, wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, wenn wir als Gemeinde weiter vorwärts gehen wollen, wenn wir sagen wollen, dass Menschen zum Glauben kommen sollen, ist, dass wir damit rechnen, dass er wirken will. Dass wir nicht hierher kommen und sagen, okay, ich bin jetzt hier im Gottesdienst oder ich gehe in die Woche und denke, bald ist wieder Wochenende oder was auch immer, sondern dass wir an jeden Morgen sagen, okay, Gott, was willst du heute tun? Was ist heute dein Herzensanliegen? Und wenn ich spazieren gehe, zu aufmerksam zu sein und zu schauen, hey Gott, wen highlightest du mir? Oder wenn ich an irgendjemanden denken muss, an den ich schon ewig nicht mehr gedacht habe, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, die Person einfach mal anzurufen oder anzuschreiben, hey, wie geht's dir? So, weil es kann manchmal sein, dass Gott genau diese Momente schenkt und wir dürfen dafür sensibel werden und uns danach ausstrecken, dass wir das sehen dürfen, dass er uns da gebrauchen möchte. Ich war ja auf diesem Netzwerktreffen in Marseille gewesen vor 2 Wochen. Es war super cool und ich habe mit einem Pastor geredet, der Pastor in Amsterdam ist. Ist ein Italiener, der in Belgien aufgewachsen ist und in Amsterdam eine Gemeinde gegründet hat. Das ist total verrückt und kann deswegen irgendwie 4, 5 Sprachen fließend. Ist total interessanter Kerl. Und vor 4 Jahren haben sie angefangen mit ihrer Gemeinde und kamen durch eine schwere Gemeindesituation und was weiß ich was, ne, und haben jahrelang sich da abgestrampelt und versucht, was auf die Beine zu bekommen. Und irgendwann mal hat Gott aber ein Momentum geschickt, so, ne? Also irgendwie kam dann dieses Wirken Gottes rein. Und er erzählte, dass sie sind jetzt ungefähr bei 160 Gottesdienstbesuchern und davon sind 80% neubekehrte Menschen. 80% neubekehrte Menschen, Leute, die vorher Jesus nicht kannten. Und er erzählte vor allem von einer Begebenheit, dass ein junger Mann, der drogenabhängig war, in den Gottesdienst kam, erlebt hat, wie Gott ihn anrührt, er keine Lust mehr auf Drogen hatte, von einem auf den anderen Moment, wo eine Charakterveränderung geschah und Leute gesagt haben, sie sehen, dass bei ihm was passiert ist. Und seine Mutter anfing in den Gottesdienst zu gehen, weil sie gesehen hat, dass ihr Sohn sich verändert hat, so unter der Kraft Gottes. Sie hat gesagt, ich verstehe das nicht, ich weiß nur, es ist hier passiert, hat sie gesagt. Und sie gibt ihr Leben Jesus. Daraufhin kommt die Oma in den Gottesdienst und sagt, meine Tochter hat sich so krass verändert, seitdem sie hierher geht. Ich will mir das angucken. Sie bekehrt sich. Dann laden sie zu der Taufe. Sie werden alle an einem Tag dann getauft. Also Oma, Mutter und Sohn an einem Tag getauft. Muss super gewesen sein. Laden sie ihre Freunde und Verwandte ein, die ebenfalls dasselbe sagen. Die haben sich so verändert. Die waren vorher so und so und jetzt sind sie so und so. So, vorher hatten sie keine Hoffnung, jetzt haben sie Hoffnung und so weiter. Und sie haben gemerkt, so okay, das war wie so eine Kettenreaktion. Die Sache ist, dass vieles immer damit anfängt, was für Erwartungen wir auch haben. Weil wenn wir Erwartungen an Gott haben, werden wir anders beten. Wenn wir Erwartungen an Gott haben, werden wir in manchen Punkten vielleicht sogar mutiger sein. Mehr rauskommen, erzählen von ihm, was auch immer. So, es gibt verschiedenste Punkte einfach, die viel mit unseren Erwartungen zusammenhängen. Wenn du zum Gottesdienst gehst und sagst, okay, es geht mir nur darum, was ich bekomme in den Gottesdienst, wirst du wenig geben. Wenn es dir aber darum geht, du gehst in den Gottesdienst und schaust, was will Gott durch mich jemandem anderen geben, dann bist du in einer ganz anderen Haltung hier. Und ich möchte dich ermutigen, diese Haltung in dein Leben zu integrieren, zu sagen, was kann ich geben? Was kann ich geben? Ne? Geben ist seliger als nehmen, auch im Geistlichen. So, ne? Es ist einfach so. Genau, so, das ist also der zweite Punkt. Also Erwartung an Gottes Wirken, dass Gott etwas wirken möchte. Und der dritte und letzte Punkt ist etwas, was mich seit Januar schon beschäftigt, aber was mir da nochmal gehighlightet wurde. Und da werde ich auch gleich meine Bibelstelle nachlesen. Und zwar geht es darum, eine Vorfreude auf den Himmel zu haben. Und ganz ehrlich, ich war im Januar, war ich in auf einer Konferenz in Schweden gewesen. Wie sich das anhört, ich war in Marseille gewesen, ich war in Schweden gewesen. Aber es war schön. So, aber war ich auf der Konferenz in Schweden gewesen. Und da hatte war so ein Teil, wo man so der Verstorbenen gedacht hat, die im Pfingstbund in Schweden gestorben waren über das Jahr. Das gibt's bei uns in Deutschland auch immer wieder, so dass man weiß, okay, das sind die Leute, die von uns gegangen sind, die beziehungsweise die nach Hause gegangen sind, wie man so schön sagt. Und dann erzählte einer da vorne von einer Frau, die meinte, jedes Mal, wenn ich bei ihr war, jedes Mal, wenn ich bei ihr zu Hause war, erzählte sie mir, wie schön das sein muss, eines Tages bei Jesus zu sein, wenn sich die Tore öffnen und du hineingehst und diese Gegenwart Gottes Tag für Tag erlebst und diese Liebe Gottes erleben wirst, wenn du einfach nur Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen darfst. Und ich dachte mir, das ist so biblisch. Es ist so biblisch. Was wir hier auf Erden haben, ist schön. Ist gut und wir können das gut nutzen. Sie haben hier allerdings auch mit manchen Kämpfen manchmal zu tun und so weiter und so fort. Die haben wir bei Jesus nicht mehr. Also wenn wir bei ihm sind eines Tages, wir können als Christen natürlich immer noch Kämpfe haben und so weiter, aber wenn wir eines Tages bei ihm sind, haben wir das nicht mehr. Und ich verstand in dem Moment diesen Vers von Philipper 1,21 ein bisschen mehr in dem Moment, als Paulus sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich bin überzeugt davon, solange wir noch Atem in unserer Lunge haben, haben wir noch einen Auftrag von Gott hier auf der Erde. So, ne? Solange das so ist. Aber ich glaube, dass wir in dieser Perspektive leben dürfen, wo geht's eigentlich eines Tages hin? Weil wenn wir in dieser Perspektive sind, wo sind wir eines Tages? Damit, dass wir zu Jesus gehen, weil wir zu Jesus gehören, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, werden wir eines Tages bei ihm sein. Und dann wird uns auf einmal bewusst, okay, ja, ich werde bei ihm sein, aber die, die nicht Ja zu Jesus sagen, werden nicht bei ihm sein. Und das wird alles ändern. Ja, es wird auch nochmal Punkt 2, nämlich immer das Wirken Gottes und so weiter zu erwarten, wird es alles ändern. Zum einen, es geht nicht um uns in diesem Moment, sondern es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir, klar, dass wir eines Tages bei ihm sind und darauf dürfen wir uns freuen, aber wir merken auf einmal, hey, ich möchte doch, dass viel mehr Menschen das erleben. Ich möchte doch, dass viel mehr Menschen in seiner Gegenwart sind und dass wenn sie hier auf Erden sterben eines Tages, dass sie bei Jesus sind. So, und es geht nicht darum, ob ich jetzt hier ein tolles Ansehen auf Erden habe oder was auch immer, sondern es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird durch unser Leben, dass Jesus verherrlicht wird durch das, wie ich lebe, so, und dass ich auf ihn hinzulaufe, dass ich meinen Lauf irgendwann mal vollende, wie Paulus es sagt, auch im Philipperbrief im Übrigen. Da sagt er, okay, er hat seinen Lauf noch nicht vollendet zu dem Zeitpunkt, so, und spricht davon, aber eines Tages wird es so sein und dann werde ich es beendet haben, werde den Siegeskranz bekommen, heißt es, ne, weil ich hoffentlich der Schnellste bin, der gelaufen ist, aber auf Jesus zu, auf sein Reich zu, bei ihm zu sein. Und ich finde, das ist eine Haltung, die ist uns in der modernen Kirche zum großen Teil verloren gegangen, diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Wir klammern uns an dieses Leben hier und ich meine, ja, so wie gesagt, solange wir Atem in unserer Lunge haben und so weiter, dann ist es wichtig, ne, dass wir den Auftrag Gottes hier auf Erden leben. Aber was gibt's denn Schöneres, als eines Tages bei Jesus zu sein? Ich habe mal eine Sterbebegleitung gemacht. Es ist nie was Tolles, weil du die Angehörigen siehst. Aber ich habe mal mit einem Mann gesprochen,
der im Sterben lag und ich hielt seine Hand. Ne? Wir wissen, die reagieren noch sehr stark auf Berührungen, auch wenn vieles andere vielleicht gerade nicht da ist und so weiter. Ich hielt seine Hand und ich sagte, hey, du wirst bald Jesus sehen. Und in dem Moment drückt er meine Hand. So, wisst ihr, und ein paar Minuten später war er tot. So, ne, wo ich wusste, hey, er wird Jesus sehen. Er wird bei ihm sein. So, all sein Leid hier auf Erden hat dann ein Ende und er wird bei Jesus sein und wird es schöner haben. Schöner, als es wir uns vorstellen können. Ich glaube, diese Perspektive ist nicht nur ein Trost, dass man sagt, so, ja, okay, aber wir werden ja dann bei Jesus sein, sondern es ist ein Sieg. Es ist unsere Bestimmung, bei Jesus zu sein. Es ist, wir leben hier auf Erden und wir wollen, dass Jesus bekannt wird, aber wir wollen doch auch, dass viel, viel mehr Menschen zu Jesus kommen, ihn erleben, seine Liebe erleben. Das ist das, worum es geht. Ich habe ja auch schon mal von meinem Traum da erzählt, den ich mal hatte, wo jemand zu mir meinte, du wirst jetzt Jesus sehen. Diese Vorfreude, so eine Vorfreude habe ich noch nie gespürt vorher. So, wirklich nicht. Ich habe mich auch auf meine Frau gefreut bei der Hochzeit und so weiter. Alles klar. So, das war auch Vorfreude. Aber dieser Moment, du wirst Jesus sehen. Darum geht's. Und ich glaube, dass wir diese Haltung jetzt schon haben dürfen. Das wird unser Denken verändern. So, überleg, ich auch da will ich dir Mut machen. Und das ist ja der letzte Punkt, wie gesagt. Ich will dir Mut machen. Denk mal über den Himmel nach. Denk mal drüber nach, was es dort gibt, was es dort nicht mehr gibt. Und das ist die Konsequenz daraus, lass uns darüber nachdenken, wen wir vielleicht momentan in unseren menschlichen Vorstellungen noch nicht dort sehen, wofür es sich lohnt, wo wir für beten, für eine Person beten, für eine Person einfach da zu sein. Es gibt so eine Person bei uns in der Familie, Nathalie betet Tag für diese Person. Tag für Tag. Und mir geht's nicht anders. Und wir haben gesagt, als wir aus Frankreich zurückkamen, wir wollen da gerne offensiver werden. Und zwar jetzt nicht unsensibel offensiv, das ist nochmal was anderes, sondern einfach nur mutiger werden, weil es geht um was wir gewinnen können. So, das sind diese drei Punkte, die mich momentan sehr beschäftigen. Und ich möchte euch möchte die mal kurz wiederholen, dass man die einfach nur mal kurz vielleicht verinnerlichen kann. Denk mal drüber nach, wir können auch gerne nachher nochmal drüber quatschen. Das erste ist eine Liebe zum Wort Gottes. Also lies deine Bibel mit dem Heiligen Geist am besten, dass er dir das aufschließt. Und wenn du Fragen hast, darfst du immer gerne fragen. Ich sage das immer wieder gerne, wenn du Fragen hast, frage. Und wenn ich eine Antwort habe, gebe ich sie dir. Und wenn ich keine Antwort habe, forsche ich nach, versprochen. So, ne? Oder wir forschen gemeinsam nach, wie auch immer. Aber das ist das eine. Das zweite ist, immer damit zu rechnen, dass Gott etwas tun will. So, ne? Und nicht nur durch andere, sondern auch durch uns. Ne? Durch jeden Einzelnen von uns möchte er etwas tun. Geh in deinen Alltag rein mit diesem Bewusstsein, was willst du heute tun, Gott? Was ist das, was du machen möchtest? Und der dritte und letzte Gedanke ist, eine Vorfreude auf die Ewigkeit, eine Vorfreude bei Jesus zu sein. Die können wir nicht auf Knopfdruck machen, sondern das ist etwas, was aus der Begegnung mit Jesus passiert. Und lies die Stellen über den Himmel mal nach in der Bibel, die du findest. Gibt nicht so viele. So, manche sind ziemlich abgespaced, die verstehen wir vielleicht nicht immer sofort, aber mach das mal. So, ne? Und denk drüber nach, wie ist es bei Jesus zu sein? Wie ist es? Wie ist der Tag, wenn du oben durch die Tore gehst und Jesus begegnest? Also ganz ehrlich, ich denke, das wird ein richtig cooler Tag. So, wie auch immer das aussieht. Okay. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann lass uns doch mal ein Lied singen und darauf reagieren, was wir gehört haben. Und ich weiß nicht, ob dich vielleicht der ein oder andere Punkt heute angesprochen hat. Wenn das so ist, dann bitte Gott, dass er dir in den Punkten, die dir heute gehighlightet wurden, dass er dir darin begegnet. Und wenn du Gebet möchtest, stehe ich gerne für dich bereit nachher. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist. Jesus, ich danke dir dafür, ich danke dir, dass du wirken möchtest, Herr. Herr, und ich möchte beten, Herr, dass du jetzt gerade durch die Reihen gehst. Heiliger Geist, bitte berühre unsere Herzen, sprich zu uns. Und wie wir es gerade gesungen haben, tu, was auch immer du tun möchtest.
Wir laden dich einfach ein, zu wirken. Jesus, ich möchte beten, dass die Woche, die jetzt vor uns liegt, eine Woche der Veränderung wird. Ich weiß, dass du Gutes vorbereitet hast, Herr, und dass wir uns danach ausstrecken dürfen, nach mehr von dir, Jesus. Ich möchte beten, Herr, dass du wirklich Bibelstellen highlightest für uns, die unser Leben verändern. Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du gute Pläne hast, dass du gute Gedanken über uns denkst, Herr. Herr, ich möchte beten, dass jeder Einzelne, der heute hier ist und jeder Einzelne, der die Aufnahme hört, dass Begegnungen mit dir stattfinden, Jesus, Herr. Jetzt in diesem Moment, aber auch darüber hinaus in der gesamten Woche. Herr, ich möchte beten, Herr, dass wir erleben, wie du unseren Alltag bereicherst. Nicht nur dadurch, dass wir dein Wort verstehen und lernen, sondern dass wir auch erleben, wie du Wunder tust im Alltag, Jesus. Herr, und wir freuen uns, dich eines Tages zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt schon mit dir reden dürfen, dass wir jetzt schon mit dir Zeit verbringen dürfen. Jesus, wir wollen dir einfach immer wieder neu sagen, Herr, wir lieben dich und es gibt nichts Besseres, als bei dir zu sein. Danke, Jesus. Amen.